Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hi, Michael.
Ja, hallo, lieber Bert.
Anfang des Jahrhunderts war Jim O'Neill Chefökonom von Goldman Sachs und er prägte im Jahr 2010 für die vier Staaten Brasilien, Russland, Indien und China das Kürzel BRIC. Daraus wurde dann 2011 durch die Assoziierung Südafrikas die BRICS mit dem S hinten dran. Dieser Ländergruppe wurde nicht nur von O'Neill das Potenzial zugeschrieben, die USA doch irgendwie die weltwirtschaftliche Vorrangstellung, die dieses Land seit dem Ende des Ersten Weltkriegs innehatte, streitig zu machen. Diese, sagen wir mal, Hoffnungen haben sich zwischenzeitlich in Luft aufgelöst. Einzig für China haben sich diese Erwartungen erfüllt. Also deswegen kann man sagen, die BRICS sind Geschichte. Gleichzeitig beobachten wir allerdings in den letzten Jahren eine Annäherung von China mit dem Rohstoffgiganten Russland. Da war der Ukraine-Konflikt ein Katalysator und ein Zusammenrücken des Westens, schwergewichtig gegenwärtig militärisch motiviert. Für mich ist das aber ja nur ein Symptom dafür, dass die Globalisierung, wie wir sie seit 30 Jahren hatten und die im Wesentlichen auf Kostenminimierung angelegt war, ein Stück weit ausläuft. Für mich ist völlig klar, dass wir stärker einen auf Versorgungssicherheit ausgelegten Welthandel haben, der dann nicht mehr so effizient und kostensenkend ist. Und das bedeutet, dass, sagen wir mal, dieses Element der Preisdämpfung entfällt und wir uns aus diversen Gründen, aber auch deswegen, doch mit einer strukturell höheren Inflationsrate werden auseinandersetzen müssen. Up to you.
Ja, Bert, eine spannende Story, die du da entwickelst. Und es ist ja manchmal in der Tat wertvoll, für so Argumentationen ökonomischer Entwicklung zurückzublicken, wenn solche Konzepte entstanden sind, begrifflich zunächst, aber auch als ökonomische Idee, als Jim O'Neill das Anfang des neuen Jahrhunderts da aufgeschrieben hat, 2001. Im Grunde abgeleitet hat ein über mehrere Szenarien, dass es, wenn es denn so weiterginge, wie es da bisher gelaufen ist, wie hier besonders kräftige volkswirtschaftliche Entwicklungen sehen werden, die den Westen den Rang ablaufen werden, und hat ja dann auch politische Schlussfolgerungen gezogen. Also es wäre gar nicht mehr sinnvoll, dass die G7 so Europa dominiert ist. Da hätten noch drei europäische Länder allenfalls Platz. Und ansonsten müsste man schauen, dass man da eine neue G9 draus macht und die vier, also Brasilien, Russland, Indien und China dazu nimmt, um letztlich der ganzen Dynamik der Weltwirtschaft angemessen Rechnung zu tragen. Ich glaube, dieser zweite Teil ist ja ein spannender, weil der eigentlich überhaupt nicht betrieben wurde. Man hat ja eigentlich erst im Zuge der Finanzkrise 2008, 2009, also vor allem im November 2008, als das ganze Desaster zu beobachten war, die G20, die es ja eigentlich nur auf Finanzministerebene gab, weiterentwickelt zu einer Plattform von Regierungs- und Staatschefs. So. Und damit ist ja erst ein breiterer Blick aus der transatlantisch zentrierten Sichtweise entstanden. Man hatte natürlich auch das war ja schon 99 bei dem G7-Gipfel in Köln, Russland schon zunächst als Gaststatus und später dann dazugenommen, und dann hat sich Russland mit der Annexion der Krim da selbst rausgeschossen. Aber dieser politische Teil ist aber der am ehesten nachwirkt. Denn interessanterweise treffen die sich immer noch. Seit 2009 haben die ein Jahresmeeting, haben sie also quasi den Namen, den Jim O'Neill allein als Akronym da entwickelt hat, die BRICS, übernommen, mit gemeinsamen Papieren, mit gemeinsamen auch Instrumenten. Auch die Zentralbanken agieren zusammen, miteinander, mit auch entsprechenden Fazilitäten, um in Zahlungsbilanzungleichgewichten das auszutarieren. Also im Grunde politisch hat diese BRICS-Gruppe einen Rahmen gefunden, den entwickelt sie auch weiter. Und das letzte BRICS-Meeting war 2021 im Herbst, ich glaube auf chinesische Einladung. Und da ist ja so getan worden, als sei das eine zukunftsverheißende Veranstaltung.
Aber das geopolitische Gewicht ist doch deutlich zurückgegangen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Ja, es ist ja auch nicht so einfach, wirklich eine gemeinsame Position zu entwickeln. Ja. Die Gemeinsamkeit besteht ja im Grunde darin, nicht einfach irgendwie dem Westen zuzustimmen. Also in unterschiedlicher Form, nicht? Wenn man sich Brasilien anschaut, wenn man sich Indien anschaut, sehr zögerlich, auch jetzt in der Positionierung zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Wie verhält
was
man sich da eigentlich?
Was sich auch in der UN niederschlägt.
Ja? Genau, also eher neutral. Ja, also das ist, aber es entsteht damit ja nicht eine wirklich gemeinsame Kraft. Mhm. Zweite, was Jim O'Neill natürlich eigentlich erzählen wollte und auch erzählt hat, war ja, es ist eine Investment-Story. Und der Kapitalmarkt hat das ja auch relativ lange gespielt.
Deswegen Goldman Sachs, Goldman Sachs. Ja. Purer Zufall.
Ganz purer Zufall, aber es war ja auch nicht ganz verkehrt. Es gab ja eine Art Konvergenz hin auf den westlichen Standard. Und wenn wir uns das heute anschauen, dann müssen wir sagen, diese BRICS-Story ist eigentlich zerfallen. Wenn man mal so ein paar Indikatoren nimmt, ich will mal für unsere Hörer ein bisschen Service machen. Also es gibt so eine Risikokategorisierung der Hermes-Versicherung, Länderkategorien, Indien, Platz 3, also auf Rang 3 oder 7 ist die höchste Risikostufe, Russland 7, Südafrika 4, Brasilien 5, lediglich China auf 2. Ja. Wenn man den Korruptionsindex sich anschaut, da werden 180 Länder betrachtet, China auf Platz 66, Südafrika Platz 70, Indien Platz 85, Brasilien Platz 96, Russland 136. Und wenn man sich dann noch anschaut, wie ist die Positionierung mit Blick auf die Sustainable Development Goals, also die von im Rahmen der UN, diese Mehrdimensionalität, da werden 165 Länder betrachtet. Interessanterweise ist relativ betrachtet Russland mit Rang 46 am weitesten vorne, China 57, Brasilien 61, Südafrika 107 und Indien Rang 120. Das zeigt, nach dieser langen Phase, also jetzt, man muss ja immer noch mal dran erinnern, als Jim O'Neill das geschrieben hat, schauten wir zurück auf 10 Jahre seit dem Fall der Mauer oder 20 Jahre seit der Öffnung Chinas. Ja. Das war ja Ende der 70er Jahre. Und jetzt gucken wir wieder 20 Jahre zurück und müssen feststellen, dass sich das aber in der Qualität der ökonomischen Entwicklung auch für die gesellschaftliche Dynamik nicht verändert hat. Beim Pro-Kopf-Einkommen sieht es einfach in Indien, Südafrika, Brasilien, Russland, China überall noch mäßig aus, nicht? Also 14.000 US-Dollar BIP pro Kopf in China ist jetzt auch nicht der Brüller. Und interessant finde ich die Bevölkerungsdynamik. Indien Zuwachs, Südafrika Zuwachs, Brasilien Zuwachs. In der Prognose bis 2027 Indien 60 Millionen dazu, Südafrika 5, Brasilien 6, aber China minus 10 und Russland auch etwa minus 1,5 oder 2 Millionen.
Und bis zum Jahrhundertende soll sich die chinesische Bevölkerung, gibt es ja auch Berechnungen, halbieren von 1,4 Millionen auf 700 Millionen.
4 Milliarden.
Entschuldigung, 1,4 Milliarden.
Aber das zeigt, also da ist im Gestrüpp, im Untergeholz der Volkswirtschaft nicht viel, was wirklich glänzt. Und wenn man noch einen letzten Indikator nimmt, Ausgaben für Forschung und Entwicklung am BIP. Wir haben, zu erinnern, wir haben es in Deutschland geschafft, in den letzten 10 Jahren von 2,5% am BIP auf 3,1%. hochzulaufen. 3,5 ist das Ziel dieser Bundesregierung. Wir haben solche Quoten dort nirgends. Indien 2,1 noch am stärksten. Brasilien 1,2%, Russland 1% und Indien 0,7, Südafrika auch 0,8. Also das ist im Grunde auch von der Frage her, wo ist eigentlich die Dynamik in der Veränderung? Wo sind die Perspektiven auf Innovationen auch nicht so überzeugend? Und das muss man, glaube ich, mal in der Summe sehen. Das heißt, in Volkswirtschaften, die bei weitem diese Hoffnung nicht erfüllt haben. Es ist eine zunehmende Heterogenität. Du hast angedeutet, die große Geschichte bleibt eigentlich China. Aber wir haben natürlich bei China auch zu sehen, dass wir im Augenblick eine Art Stillstand, Corona-Politik bedingt, aber auch von der Frage, wie verhalten sie sich zum Ukraine-Krieg, sehen. Der Imageverlust im Augenblick, das ist ja heute auch berichtet, wenn man die Peer-Research-Ergebnisse nimmt, hat China einen heftigen Imageverlust. Und die Chinesen sind ja sehr sensibel für solche Fragen. Ich glaube, das ist für die nicht irrelevant.
Ja, das ist richtig, aber die Welt wird sich ja weiter drehen und es werden sich neue wirtschaftliche und ökonomische Pole herausbilden. Das heißt, BRICS ist Geschichte, aber auch der Ukraine-Konflikt ist ja für mich der Katalysator einer neuen Weltordnung. Und das beispielsweise jetzt wir auf die Idee kommen, massiv aufzurüsten, ja, das ist doch ein Symbol dafür, dass in den geopolitischen Zielen also deutlich Bewegung gekommen ist. Und für mich ist klar, wir werden wieder eine bipolare Welt haben. Auf der einen Seite wird das, wie gesagt, die Koalition zwischen China und dem Rohstoffgiganten Russland sein und eben also der Staaten, die im weiteren Sinne zur NATO zählen. Da wird eine gewisse Bipolarität sein. Und sagen wir mal, die kostenminimierende Globalisierung, die wir jetzt, sagen wir mal, 30 Jahre erlebt hatten, die steht auch vor dem Auslauf.
Sie steht vor dem Auslauf. Jedenfalls können wir nicht durch Neukombination von Lieferketten, Wertschöpfungszusammenhängen davon ausgehen, dass sich die Kosten dämpfen und dass wir eine Sicherung von Wettbewerbspositionen in Deutschland oder in den etablierten Industrieländern durch entsprechende Fremdbezüge organisieren können. Das setzt uns unter Druck. Das ist so, das haben wir auch schon mal, glaube ich, auch mal angedeutet in einem Zusammenhang.
Ja. Also wer Versorgungssicherheit Wert legt, kann nicht Kosten minimieren wollen.
Genau, eigentlich war das auch vorher kein ökonomisch überzeugendes Kalkül. Ich bin immer der Frage gefolgt, was ist eigentlich außenwirtschaftliche Abhängigkeit, die ja jetzt vor dem Hintergrund Ukraine, aber auch mit Blick auf China so intensiv diskutiert wird, fragst du dich ja eigentlich auch, was ist das? Also sind Unternehmen in der Summe, das wäre der entscheidende Befund, sind die in der Summe alle fehlorientiert? Also übersehen die Risiken, weil sie sagen, für mich individuell nicht da, aber in der Summe taucht's auf? Oder würde ich sagen, das kann eigentlich nicht sein, denn Unternehmen haben natürlich sehr individuelle, spezifische Beschaffungsrisiken und Absicherungsnotwendigkeiten entlang der Wertschöpfungsketten. Also was ist da eigentlich passiert, dass alle auf dem verkehrten Trip sitzen, ist am marktwirtschaftlich eher unlogisch, denn es gäbe immer einen, der anfängt, anders zu handeln. Und das, glaube ich, muss man hier sehen. Es ist eher für mich eine Frage, was wir als Gesellschaft und damit in der Politik reflektiert bereit sind zu tun. Sind wir bereit, das Verteidigungsthema ernst zu nehmen? Ja. Und diese Diskussion hat sich jetzt, und das ist ja das, warum du sagst, es ist ein Gamechanger, was sich mit dem Krieg verbindet, ist einfach eine andere. Ich erinnere mich noch im Vorlauf der Bundestagswahl, war ich in einer Diskussion eingeladen. Da ging es dann um globale Veränderung und Klimaneutralität. Das ist alles wichtig, aber ich sage, wir werden das nicht vermitteln können, wenn wir nicht auch unsere eigene Sicherheitsaufgaben ernst nehmen. Also wenn wir so tun, als könnten wir Verteidigung von anderen für uns machen lassen. Und wir kommen dann aber mit den guten, schönen Ideen, was das denn bedeutet, wenn man die Klimaneutralität erreichen. Weil mich noch, kannst dir vorstellen, was ich da für Reaktionen bei Twitter hatte, nicht? Also fällt dem Kerl nichts anderes ein, als die NATO-Ausgaben zu erhöhen. Die sind alle verstummt. Es ist ja nicht so, dass es jetzt nur wegen des Ukraine-Krieges notwendig ist. Es ist an sich notwendig. Wir müssen alleine in der Lage sein, uns in Europa zu verteidigen, weil einfach Konfliktlagen andere sind. Es geht ja nicht um Angriffskriege, sondern es geht um Verteidigungsfähigkeit.
Also man schaukelt sich auf und in dem Maße, in dem man jetzt also wirklich sich militärisch zusammenrauft und aufrüstet, verliert man natürlich einem gewissen Sinne an privatwirtschaftlicher Effizienz.
Ja, das ist klar, alles, was du Sicherheitsausgaben in jeder Form, ich meine, wenn du als Unternehmer in Brasilien bist, brauchst du einen eigenen Sicherheitsdienst für das Unternehmen, den brauchst du hier in Deutschland nicht. Heißt, ich habe das in den Standortkosten mit zu berücksichtigen. Ich habe höhere Transaktionskosten. Ja. Das gilt jetzt volkswirtschaftlich auch. Ich wollte mal, die Nutzungskosten.
Aber Rüstungsproduktion wird doch, sagen wir mal, nicht konsumierbares Sozialprodukt erzeugt. Ja, das,
naja, also gut, hier, also wenn wir die Panzerhaubitze 2000, die wir jetzt alle persönlich kennen, wenn wir die ins Ausland liefern, dafür Geld kriegen, haben wir natürlich einen Wertschöpfungsbeitrag und Einkommensentstehung hier im Lande.
Wir haben einen Einkommenseffekt, aber wir haben dadurch kein konsumierbares Sozialprodukt erzeugt. Das heißt, letztlich ist das preistreibend.
Ja, man kann natürlich auch sagen, dass wenn wir es nicht täten, die gesamtwirtschaftliche Dynamik geringer wäre.
Wir reden nicht über die Alternativen, aber wir müssen schon sagen, Rüstungsproduktion ist letztlich nicht konsumierbares Sozialprodukt. Und wenn der Anteil größer wird, geht für den Einzelnen der gefühlte Wohlstand zurück.
Ja, aber wenn man mal zurückschaut, ich meine, zu Helmut Schmidts seligen Zeiten haben wir über 3,5% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgegeben und dem Land ging es da auch nicht jetzt so schlecht, die Entwicklung war. Es ist ja immer eine Niveauverschiebung und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wir stehen jetzt vor einer Niveauverschiebung, wo wir von 1,4 auf 2% und mehr kommen müssen und auch kommen wollen, das ist ja auch beschlossen. Das sind 45 Milliarden höhere Verteidigungsausgaben im Jahr. Klar, das muss im Bundeshaushalt dargestellt werden. Jetzt wird es über ein Sondervermögen gemacht, was ja nur zeigt, da muss ich jetzt auch an der Stelle sagen, dass die Schuldenbremse nicht funktional ist, sondern aus einer anderen Welt kommt.
Ist ja Augenwischerei, was da ganz gemacht wird.
Es ist ja alles, die ganzen Fonds, die wir da irgendwo angelegt haben, sind ja nichts anderes als belegt, dass es nicht funktioniert eigentlich mit der Schuldenbremse.
Ja, das heißt, es sind Schulden, die gegenwärtig nicht angerechnet werden.
So. Aber gut, jetzt hat er auch noch ein paar Rücklagen, die er nutzt. Ja. Der Bundeshaushalt wird ja jetzt vorgelegt. Insofern, das ist eine Veränderung und das ist, glaube ich, die eine entscheidende Frage. Also ist die Gesellschaft bereit, diesen Verteidigungsaufwand auf Dauer zu bringen? Und das wird sie, glaube ich, durch diesen Schock tun wollen und tun müssen. Es gibt für mich aber noch eine zweite Ableitung. Was wir doch dachten ist, und das verbindet sich ja mit dieser Einstellung, man muss auch für Sicherheit nichts tun, weil wir jetzt so die Friedensdividende haben. Diese Globalisierung läuft an sich weiter. Es wird wirtschaftliche Integration vorangetrieben, Wissensintegration, die Risiken werden global strukturiert verteilt. Also eigentlich eine Perspektive, die uns in Kooperation hineinbringt. Und das war dann auch mal in Deutschland sich verwundert. Wenn das schon so ist, dann haben wir auch alle unsere tollen Sozialstandards und Arbeitsstandards und Umweltstandards und die transportieren wir jetzt in diesem heiligen Prozess der Globalisierung in die Welt hinein. Interessanterweise kam das eben auch von denen, die gar nicht so globalisierungsgeneigt waren. Aber das wollten sie dann gerne. Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass diese Art, ich nenne das mal moralische Globalisierung, auch zu Ende ist. Wir werden ganz andere Kompromisse machen müssen in dem Handel. Das zeigt ja auch die eine wesentliche Veränderung, die wir noch nicht angesprochen haben, bei den BRICS-Staaten. Das sind im Grunde alles autoritäre politische Systeme.
Autokratisch regierte Staaten.
Oder autokratisch oder Diktaturen. Ich meine, China und Russland kann man als Diktatur beschreiben. Indien, Brasilien, Südafrika, korrupte Strukturen.
Sind jedenfalls keine lupenreinen Demokratien, wie wir sie uns vorstellen.
Und wenn man sich anschaut, die Situation in Brasilien, vermutlich kommt Lula wieder, der war schon mal da, die Rousseff dazwischen, Lula war auch im Gefängnis. Also das sind ja alles interessante Entwicklungen, aber zeigt, dass es auch keinen Fortschritt in der Institutionenbildung kam. Ich glaube, das ist ein Punkt, den man immer wieder deutlich machen muss. Das ist ja das, was wir als deutsche Ökonomen, glaube ich, besser verstehen als manch andere, weil wir sagen, es gibt auch einen Bedarf an guten Institutionen, an guten Regelwerken, an verlässlichen Regelwerken. Also lieber eine langsame Verwaltung als gar keine, würde man sagen. Ja. Und das ist etwas, was sich hier zeigt. Das heißt, wir müssen aber ja uns überlegen, mit wem können wir eigentlich noch handeln und Handel treiben? Und diese Form, da müssen wir die Ansprüche schlicht und ergreifend absenken. Also ich sag mal, wenn man mit dem Wirtschaftsministerium so hinter vorgehaltener Hand spricht, hört man mal gelegentlich, eigentlich das Knockout-Kriterium ist dann noch Kinderarbeit, die schließen wir aus. Alles, was jenseits dessen ist, werden wir irgendwie werden wir nicht dulden. So. Und ich glaube, das darf man halt nicht vergessen, das ist auch letztlich eine Veränderung unserer mentalen Haltung zum Thema Globalisierung, wo wir anfangen müssen, uns auch selbst zu fragen, sind wir das Maß der Dinge? Oder haben andere, aus welchen Gründen auch immer, das will ich gar nicht bewerten, aber sozusagen das Recht, das abzulehnen. Und das geht ja dann sehr fein ziseliert in alle möglichen Standards, wo man sagen, die sind unsere, aber das muss kein anderer haben. Und das macht einem dafür halt ja noch nicht richtig angekommen, nämlich dieses Stichwort, diese moralische Globalisierung ist auch zu Ende.
Die ist auch zu Ende. Das heißt also, wir kommen schon in eine Neuordnung der Welt und die wird natürlich auch wieder Pole haben. Meine Auffassung ist, oder meine Erwartung ist, ich weiß nicht, wie du es siehst, dass sich ein neuer Pol China-Russland herausbauen wird. Und zwar als rationale Konsequenz der Embargo-Politik. Wir müssen Russland schädigen und Russland wird unter die Fittiche gehen. China ist der wirtschaftliche und technologische Führer und Russland ist das rohstoffreichste Land der Welt. Da gibt es noch keine Versorgungsleitung hin. Aber eigentlich ist das, wenn man einen Counterpart zu dem Westen aufbauen will, eigentlich eine gute Kombination.
Ja, ich bin da so ein bisschen zögerlich aus mehreren Gründen. Einmal sagst du natürlich berechtigt, also unsere Sanktionspolitik, die ja an vielen Stellen gute Gründe hat, aber an vielen Stellen auch nur eine Selbstberuhigung derjenigen ist, die sie verkünden. Ja. Muss man auch sehen, das ist eine moralische Position. Wir
Wie
machen
gut,
das.
Dass du das sagst. Ja, es ist
nein,
es so.
Es ist auch immer historisch belegt. Wenn man Historiker fragt, wie Werner Plumpe beispielsweise von der Uni Frankfurt, den hatten wir letztens hier im Institutskolloquium, einen Vortrag genau über die, aus der historischen Analyse über Sanktionen, und die haben nie irgendwas verhindert. In der überliegenden Form dienen sie denen, die sie verhängen, zur moralischen Beruhigung. Es gibt natürlich wirksame Teile, also wenn wir Dual-Use-Produkte, wenn wir Technologiekomponenten nicht nur sind, das sieht man ja, was die da auch tun müssen. Das ist, glaube ich, erstmal das eine. Ob das China und Russland so richtig zusammenbringen, können wir, glaube ich, nur beantworten, wenn wir die Interessenlage Chinas für die nächsten Jahre erkennen. Wollen die sich im Grunde auf den Indo-Pazifik konzentrieren? Dort die Führungsmacht sein über die Regional Comprehensive Economic Partnership Struktur und kann dabei Russland behilflich sein? Ich bin mir da nicht sicher. Denn Russland wird ja von China jetzt nicht irgendwie ganz besonders gut behandelt. Ich meine, wir haben die Situation gehabt, dass chinesische Banken in Singapur am Standort sich genauso verhalten haben wie die westlichen Banken. Das heißt, sie haben im Grunde dem Sanktionsregime sich unterworfen. Es ist nicht bisher überliefert, dass China wirklich die technologischen Defizite Russlands durch Lieferung von entsprechenden Produkten oder Teilen kompensiert.
Nö, das hat man ja auch nicht vor.
Ja, aber das wäre ja der Deal. Du sagst, natürlich ist Russland rohstoffreich, aber im Grunde, was kann Russland wirklich von China erwarten? Und das hängt nicht davon ab, was Russland noch sonst, ob es irgendwie interessante Optionen hat, ob die das kriegen, sondern es ist eine Frage der chinesischen Interessenlage. Und wie organisieren die Wachstum? Jetzt haben wir ja bald demnächst zu erwarten, den Volkskongress und die große Rede und auch die Wahl dann von Xi Jinping nochmal zum Parteichef, dass da eine Orientierung gegeben werden, die möglicherweise sich etwas anders darstellen, als die Russen das so selbstverständlich erwarten. Ja, also die Erzählung von Freundschaft muss noch nicht unterlegt sein mit Handel.
Die Erzählung muss nicht woanders sein, aber für mich ist ja sogar das Zusammenrücken von China und Russland ein ökonomischer Trost. Nämlich China wird verhindern, dass aus einem lokalen Konflikt ein großer Krieg wird. Nämlich eine wirkliche große militärische Auseinandersetzung wäre für China das Ende der Versprechungen, also pazifizieren durch Wohlstand. Es steht ja immer noch das verfassungsrechtliche Ziel im Raum, bis 2049 die größte Ökonomie der Welt zu sein. Das will dieses Regime erreichen. Das wird zwar immer schwieriger als Folge der demografischen Entwicklung. Und deswegen ist für mich China der Garant, dass es keine militärischen Auseinandersetzungen gibt.
Ja, aber eigentlich, wenn du jetzt nochmal einen Schritt zurückgehst, ist schon dieser Krieg nicht in Chinas Interesse.
Nein.
Denn schon dieser Krieg macht ja ganz viel kaputt. Er zerstört beispielsweise auch durch die drohende Hungerkrise in Nordafrika ja Perspektiven, dort wo China auch mit seinen aus allgemein politischen Erwägungen, interessenpolitischen Erwägungen, sicherheitspolitischen Erwägungen sich positionieren will. Also das, was Russland macht, ist in dieser Zuspitzung und auch in dieser Aggressivität, in dieser Kriegsverbrecherart und Weise, die Putin letztlich auf sich zu nehmen hat, ja nichts, was China wirklich, wirklich gefallen kann. Das kann nicht sein.
Nein, aber das wird China nicht verhindern können. Es möchte sich wenigstens den unendlichen Rohstoffreichtum sichern.
Ja.
Und China ist ja ein rohstoffarmes Land eigentlich.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Genau, das ist geologisch eher uninteressant.
Ja.
Aber wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, das setzt natürlich doch gewaltige Infrastrukturinvestitionen in die Leitungssysteme voraus. Allein diese eine Leitung Richtung zum Öl aus Russland nach zum Pazifik hat ewig gedauert und war dreimal so teuer. Das Geld, kann man sagen, hat Russland vielleicht. Die Frage ist, ob diese Kooperation funktioniert. Aber was Auf was kann Russland setzen? Wie stark ist diese Sicht? Und für mich ist nochmal die Frage im Raum, wie gehen die Chinesen mit ihrem Ansehensverlust um? Wie gehen sie damit um, dass in Hongkong, aber auch in Shanghai, großer Anteil der Expats weg wollen? Weil sie im Grunde sagen, sie hat jetzt ein Ausmaß an Beeinflussung der individuellen Lebensmöglichkeiten und der Artikulationsmöglichkeiten mit sich gebracht, dass wir uns dem nicht mehr stellen wollen.
Ja,
Hongkong ist politisch im Grunde eingeebnet. Ja, man versucht das, damit auch die ökonomischen Potenziale zu schöpfen, aber das wird ja nicht gelingen, wenn die Menschen weggehen.
Das ist richtig, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, der Ansehensverlust ist das eine, aber sagen wir mal, die Rohstoffsicherheit ist das andere. Was bleibt denn China anderes übrig? Die Politik der USA ist ja auch zunehmend antichinesisch orientiert, aus durchaus aus nachvollziehbaren Gründen. Und deswegen muss sich China auch Partner suchen. Man könnte natürlich an Indien denken, aber da ist eine traditionelle Feindschaft. Es war auch eine traditionelle Feindschaft mit Russland. Ich glaube, die wird man überwinden, weil man eben Rohstoffe haben will. Und das ganze chinesische Projekt der Seidenstraße steht ja im Wesentlichen auch darin, also die Rohstoffressourcen zu sichern. Im Übrigen erlaube ich mir einen Hinweis, dass es mittlerweile auf der Welt weniger Demokratien als diktatorisch regierte Staaten gibt. Das heißt also, die Demokratie, wie wir sie haben, ist weltpolitisch kein Erfolgsmodell. Und deswegen ist das eigentlich für China das relativ kleinere Problem. Nämlich das chinesische Entwicklungsmodell ist in vielen Entwicklungsländern sehr, sehr viel angesehener als der mühsame marktwirtschaftliche Weg, den wir propagieren.
Da lege ich mal Einspruch ein.
Ja,
weil sich die ganze Geschichte, wenn du das mal anschaust, mit der Seidenstraße One Belt, One Road Initiative, doch mittlerweile sehr viel anders darstellt. Also 2013 begonnen mit großen Ankündigungen, Milliarden von Investitionen, die man da bereitstellen will. Und man musste relativ schnell sehen, dass das dann schon im Grunde 2016 vom Volumen her der Entwicklungskredit, die chinesische Banken gegeben haben, deutlich gesunken ist. Heute, dass eigentlich die neue Seidenstraße tot ist. Das würde ich jetzt so nicht zuspitzen, aber wir haben schon eine deutliche Perspektivveränderung.
Afrika ist doch integriert in die Seidenstraße. Das heißt, der Rohstoffkontinent Afrika ist China.
Assoziiert. Ja, die Story ist aber eine andere geworden. Bis 2018 hat Xi Jinping immer noch erzählt, das sind hier große Infrastrukturkooperationen. Wir bauen euch die Infrastruktur, damit wir alle besser mit. Das erzählt er nicht mehr. Im Grunde erzählt er, dass es jetzt ein chinesisches sicherheitspolitisches Interesse gibt, diese Kooperation zu organisieren. Deswegen werden die Gelder auch anders orientiert. Und es bleibt auch die Feststellung, das haben erste Länder ja schon machen müssen, dass es auch eine Schuldenfalle für sie ist. Also da bin ich mal vorsichtig. Und man darf auch nicht verkennen, die Europäische Union hat 2021 mit der Global Gateway Initiative 300 Milliarden verfügbar gemacht. Die stehen bis 2027 da.
Gegengewicht.
Und die 600 Milliarden, die jetzt beim G7-Treffen in Elmau vereinbart wurden, weil auch die USA sagen, wir können das nicht ausschließlich über eine, sagen wir mal, Desintegration Chinas machen, die sowieso nicht funktionieren. Man kann nicht 1,4 Milliarden Menschen desintegrieren. Aber wir werden auch durch eine Infrastrukturoffensive von uns aus ein demokratisches Angebot machen. Also man muss immer aufpassen, die Dinge laufen nicht automatisch nur in die eine Richtung. Und wir sehen ja auch, dass auch in Brasilien möglicherweise die politischen Ausflaggungen sich wieder verändern. Es bleibt interessant in diesen Ländern, aber es ist halt, wenn wir das nochmal wirklich nehmen, die große Story ist es nicht mehr ökonomisch.
Ja, das mag sein, aber für mich, und das tut mir leid, es sagen zu müssen, die Idee der Demokratie ist weltweit leider auf dem Rückzug. Es gibt zwischenzeitlich mehr diktatorisch oder nicht demokratische Regierungen als demokratische Regierungen. Normalerweise hätte man ja gedacht, mit steigendem Wohlstand greift die Idee der Demokratie um sich. Leider ist das nicht der Fall. Und das bedrückt mich.
Ja, das verstehe ich. Aber ich bin am Ende etwas hoffnungsvoll, dass sich das auch wieder dreht. Das sind auch Konjunkturen. Was übersehen wurde, und das ist der Punkt, den du eigentlich ansprichst, ist, dass marktwirtschaftliche Dynamik, Globalisierung nicht automatisch für Demokratie spricht, weil es auch zu Unsicherheiten führt. Und Menschen wollen Sicherheit wollen Verlässlichkeit, wollen klare Orientierungen. Und das ist etwas, was lange versäumt wurde zu erzählen. Da müssen wir Ökonomen uns auch manchmal vorhalten, dass wir erzählen, ja, Globalisierung an sich ist toll. Die Globalisierung bedarf auch ihres Ordnungsrahmens, sie bedarf auch der Rechtssicherheit, sie bedarf des Level Playing Fields, der Reziprozitätsgrundsätze und so weiter. Aber das wird ja gerade, glaube ich, wieder gelernt, dass auch Demokratie Demokratien Antworten geben können und nicht nur die autoritären oder autokratischen Regime, die nämlich dann doch sehr kurz laufen. Also ich glaube, das ist eine Scheinblüte, die diese autokratischen Systeme erleben.
Das mag sein, aber ich beziehe mich da auf einen längeren Trend, da habe ich auch mal einen Artikel zugeschrieben, das ist für mich erschreckend. Die Anzahl der Demokratien in der Welt nimmt ab.
Ja, das heißt, aber die Frage ist, wie du das jetzt bevölkerungsanteilmäßig zurechnest und vom Bruttoinlandsprodukt. Ja, aber nochmal, es ist ja auch festzustellen, dass Länder erst auch mal wieder Orientierung suchen und Gesellschaften Orientierung suchen. Mhm. Da gibt es welche, die sind wahrscheinlich nicht mehr leicht zu erreichen. Und das ist die russische Gesellschaft, weil sie durch die Kommunikation, die staatlichen Medien wirklich in eine eigene Blase sozusagen hineingedrängt wurde, ohne Möglichkeiten, sich anders zu orientieren. Aber wir haben andere Gesellschaften, die auch andere Wege gehen. Also ich sehe das Risiko und ich glaube auch, wir Ökonomen und auch viele Unternehmer übrigens haben da keinen guten Beitrag geleistet, wenn sie immer sagen, ja, ich krieg meine Baugenehmigung in China innerhalb von 10 Tagen und bei uns dauert es 3. Ja, da ist aber auch ganz schnell wieder weg. Ne? So könnte man es auch antworten. Also diese Kurzsichtigkeit, diese Beiträge zum öffentlichen Diskurs waren mit Sicherheit nicht förderlich, da bin ich bei dir. Aber wir erleben ja gerade, dass Demokratien widerstandsfähig sind. Dass sich auch der Westen, ich meine, das was Putin erreicht hat, ist etwas, was wir uns gar nicht vorstellen konnten.
Zusammenschluss
dass die Fehleinschätzung von Emmanuel Macron, die NATO ist hirntot, dass das nun wirklich innerhalb einer kurzen Zeit ins Gegenteil gekehrt wurde, sie ist lebendig, sie ist ausgeweitet, man macht neue Strukturen, man ist handlungsfähig, zeigt doch, dass demokratiebasierte Strukturen funktionieren.
Dass die Demokratie, das würde ich dazugeben, die etablierten Demokratien, das ist der westlichen Prägung, wie wir schon, die werden natürlich, sagen wir mal, jetzt rücken zusammen und werden gestärkt. Allerdings, und da bleibe ich bei, um den Preis, dass damit natürlich die Dynamik der Produktion von kaufbaren und konsumierbaren Wohlstand zurückgeht. Nämlich alles das, was in die Rüstung geht und auch unsere Programme und die jetzt angeschoben werden, ist ja letztlich nur eine Umwidmung von wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und Produktion in einen nicht konsumierbaren Bereich.
Ja, nochmal, aber in der Frage, wie es dann zur Einkommensentstehung durch Handel auch von solchen Produkten kommt, haben wir volkswirtschaftlich gesehen andere Effekte. Und da nochmal, das ist jetzt eine Niveauanpassung. Ich würde auch nicht sagen, es gibt eine Verringerung des Wohlstands, es ist eher in einer geringeren Zuwachsdynamik.
Die Wachstumsdynamik,
ist geringer, ab. Weil wir einfach höhere Transaktionskosten, also das Betriebssystem Weltwirtschaft hat höhere Kosten, schlicht und ergreifend. Und die müssen wir tragen.
Und es kommt natürlich hinzu, der Alterungsschub. Das heißt, wir haben von dieser Perspektive, aber auch von dem Altern, gerade der etablierten Marktwirtschaft, das ist ja auch nicht wachstumsförderlich. Da kommen ja zwei Trends zu, da kommen Trends zusammen. Russland ganz zu schweigen. Ja, das heißt also, deswegen wird es in der Zukunft, werden die letzten 30 Jahre, im Osten und Westen als goldene Jahre in die Geschichte eingehen. Ja. Und ich gehe davon aus, dass die goldenen Jahre nicht aus einem, aber aus einer Reihe von Gründen abklingen, vorsichtig formulieren.
Ja, abklingen würde ich dir zustimmen, aber wir wissen auch nicht, mit welchen Handlungsoptionen und welchen technologischen Möglichkeiten wir dann wirklich in die Zukunft gehen. Mhm. Also wir sollten am Ende dieses etwas düsteren Talks da doch den Hörern noch eine kleine positive Aussicht mitgeben.
Mach mal.
Das machen wir dann beim nächsten Mal, nehmen wir das wieder auf. Ich glaube, nur mir ist wichtig, man muss, und das ist nochmal zurück zu unserer Ausgangsstory, lineare Trends zu verlängern, sind im Nachhinein nur für kurze Zeiträume überhaupt sinnvoll. Jim O'Neill hat das für eine Dekade versucht zu machen. Da sind wir heute 20 Jahre, also ein Stück weiter. Aber wir müssen schauen, die Dynamiken hängen immer an bestimmten Voraussetzungen. Ja. Institutionen, aber es kann auch Konjunkturen geben für bestimmte politische Themen. Und deswegen muss man nicht ganz hoffnungslos sein.
Man muss nicht hoffnungslos sein, aber was man auch sein muss, die Unübersichtlichkeit hat deutlich zugenommen, hat sehr deutlich zugenommen. So schön und klar wie die Verhältnisse, sagen wir mal, etwa bis 2010, bis zur großen Finanzkrise waren, werden sie in der Zukunft wirklich nicht mehr sein, weil jetzt bestimmte Trends gleichzeitig zusammenkommen. Dann ist die Alterung, die geopolitischen Konflikte, die Welt wird nicht untergehen, aber das Wachstum wird nicht mehr so komfortabel sein.
Das ist ein berechtigter Punkt.
Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Danke, lieber Michael. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.